herzlich willkommen beim Podcast Hingehört Neue Musik. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören, dann werden Sie sich wundern, weil Sie heute eine andere Stimme hören als gewohnt. Nicht die von Marc Sattler, der den Podcast normalerweise betreibt. Aber Marc Sattler ist heute dennoch dabei. Er hat einfach für einmal die Seite gewechselt. Heute ist er nämlich nicht der Fragensteller, sondern der Befragte. Und er wird uns Auskunft geben über einen Komponisten und Performer, einen engagierten Künstler und Exzentriker, von dem viele von Ihnen wahrscheinlich noch nie gehört haben. Es geht um den Amerikaner Julius Eastman, der beim Luzerner Forward Festival im November eine wichtige Rolle spielen wird. Es kommt ja durchaus öfter vor, dass man bei Komponisten oder gerade auch Komponistinnen eine Art Wiederentdeckung starten muss, aber meist ist das bei Künstlern der Fall, die lange verstorben sind, aus lang vergangenen Jahrhunderten stammen. Man muss sie ja erst vergessen, um sie dann wiederentdecken zu können. Und bei Julius Eastman ist der Fall anders gelagert. Eastman stammt nicht aus einem lang vergangenen Jahrhundert. Er wurde 1940 in New York geboren, gestorben ist er 1990, also erst vor 30 Jahren. Deshalb, Marc, warum muss Julius Eastman überhaupt wiederentdeckt werden und warum fehlt sein Name in so vielen einschlägigen Musiklexika?
Ja, vielen Dank, Malte. Du hast vergessen, dich vorzustellen. Malte Lohmann, Redakteur bei Luzern Festival, für diese Eingangsfrage. Es hängt damit zusammen, dass die Werke von Julius Eastman erst mühsam rekonstruiert werden mussten anhand von Aufnahmen, weil dieser Künstler gegen Ende seines Lebens durch Krankheit, Drogensucht, auf der Straße lebend gestorben ist. Und es hat eine Zeit gedauert, bis man sich an diese wichtige, faszinierende musikalische Persönlichkeit, die vor allem dann in den 70er Jahren bis 80er Jahre gewirkt hat, bis man sich dieser Persönlichkeit wieder gewidmet hat. Und das Interesse war deswegen so groß in den letzten Jahren, weil es eben diese Rekonstruktion gab und weil man überhaupt erst einmal feststellen konnte, was hat er eigentlich gemacht. Julius Eastman war bekannt als Performer, als Komponist. Er war bekennender Homosexueller und zudem als People of Color eine ganz wichtige, interessante Figur in der Szene der 70er Jahre. Und er hatte auch verschiedene Zusammenarbeiten mit Morton Feldman, mit Zubin Mehta, mit Pierre Boulez, mit Meredith Monk. Man kannte den Namen, man wusste aber, glaube ich, wenig, für was er eigentlich genau stand. Und das kann man heute erst richtig nachvollziehen.
Das heißt, das letzte Lebensjahrzehnt und die prekäre Situation hat dann das vorherige Wirken ein bisschen überschattet oder war auch in den 70ern ein Geheimtipp, aber keine große Nummer in der Klassik- oder Avantgarde-Szene?
Naja, ich würde sagen, er war Teil dieser Szene, er war bekannt dort. Er hat wirklich verschiedene Projekte gemacht. Er hat ja eine ganz fundierte Ausbildung als Pianist gehabt, ist als Pianist aufgetreten. Er hat auch Komposition studiert. Er ist dann nach New York in die Szene um die Minimalisten, in die Szene auch mit Popmusikern ist er hineingekommen. Peter Kotick, der das SEM Ensemble in New York gegründet hat. Er war ein Teil von diesen Gründungsmitgliedern. Er hat dort auch unter anderem Feminin, was wir beim Festival auch spielen, aufgeführt. Und man kann also nicht sagen, dass er damals unbekannt war. Er war sogar auf eine Art und Weise berüchtigt. Es gab zum Beispiel einen Streit mit John Cage. Er hat Musik von John Cage aufgeführt und hat das angereichert mit einem Bekenntnis zur Homosexualität. John Cage hat das abgelehnt. Er hat Julius Eastman vorgeworfen, er würde sich in seiner Musik oder mit seiner Musik zu sehr mit seiner Homosexualität beschäftigen. Und Julius Eastman hat John Cage wiederum vorgeworfen, warum bekennst du dich nicht auch dazu? Und wir müssen doch gemeinsam für die Rechte und für die Anerkennung von uns wirken. Das zeigt auch schon so diesen Wesenszug von Julius Eastman. Er hat dann 78, 79 eine Werkserie gemacht, in der er konsequent Titel wie Fagottnigger, Evilnigger, Gay Guerilla verwendete. Also allein schon von der Titelgebung sehr provozierende Titel. Und das zeigt so sein, sag ich mal, so ein bisschen auch sein Wesen. Und man sagte dann eben auch über ihn, dass es ihm schwer fiel, irgendwelchen akademischen Strukturen oder anderen hierarchischen Strukturen irgendwo da sich einzuklinken. Jetzt im Nachhinein spürt man oder merkt man, dass da eine hochinteressante Persönlichkeit wieder zu entdecken gilt. Noch vielleicht eine Bemerkung dazu. Das Stück Feminin, was wir aufführen, wurde 1974 komponiert und es wurde aufgeführt vor den berühmten Minimal-Pionierstücken von Philip Glass und Steve Reich, Music for 18 Musicians. Und das finde ich eben hochfaszinierend, weil Judith Eastman eine durchaus noch eine andere Konzeption von Minimal Music hatte als diese beiden großen und weltbekannten Vertreter dieser Musikrichtung. Und wir entdecken eigentlich mit Judith Eastman einen Mitbegründer, auch einen Pionier der Minimal Music.
Also eine Art Prequel zu dem, was man heute in der Musikgeschichte so abhandelt. Wir können ja gleich nochmal zu den Werken kommen, nochmal einen Schritt zurück. Es klingt so ein bisschen, als ob vielleicht so eine Art toter Winkel oder eine tote Perspektive da war, man einfach jetzt erst in Zeiten, wo es um Diversität geht, auch um Fragen der Identität, um Fragen der Offenheit und auch die neue Musikszene sich so ein bisschen öffnet, dass man dann erst solche Figuren in den Blick kriegt, die sonst vorher überall rausfielen aus den Rastern oder auch aus tendenziell eher geschlossenen Zirkeln. Wie ist es bei dir persönlich? Hattest du ihn schon länger auf dem Schirm oder bist du auf Judith Eastman gestoßen?
Ich kannte ihn tatsächlich bis 2021 nicht. Mir ist der Name zum ersten Mal untergekommen, als wir für das Forward Festival 21, also für die erste Ausgabe, haben wir ein Call for Projects gemacht. Das heißt, wir haben an unser Netzwerk die Möglichkeit gegeben, schickt uns interessante Projektvorschläge, die wir beim ersten Forward Festival verwirklichen sollen. Und da erschien zum ersten Mal der Name Judith Eastman und unter anderem auch dieses Stück Feminin. Und dann begann ich mich damit zu beschäftigen und habe da sofort eine richtige Liebe auch gespürt. Die Musik hat mich unglaublich angesprochen. Und dann kam zufälligerweise ein Festival in München vom Lehnbachhaus, wohlgemerkt, also nicht von einer Musikinstitution, sondern von einem Museum. Die haben ein Festival zu Ehren Judith Eastman gemacht mit 3 Konzerten, das ich besuchen konnte. Und dort habe ich auch zum ersten Mal Feminin dann live gehört. Und ich habe dann immer wieder gesagt zu unserer Contemporary Leaders Gruppe, mit der wir zusammen das Forward Festival machen, es ist so toll, dass ihr diese Musik vorgeschlagen habt. Lasst uns das jetzt wirklich, weil wir es nicht im ersten Forward und im zweiten Forward Festival machen konnten, lasst uns das doch jetzt hier in der dritten Ausgabe berücksichtigen.
Bevor wir zu den Werken und der Musik kommen, die man bei uns bei Forward hören kann, vielleicht ganz allgemein gefragt, wie klingt Eastmans Musik, wo du doch am Anfang schon erzählt hast, dass er einen sehr breiten Horizont hatte, viel breiter vielleicht als andere Minimalisten seiner Generation, denen er zugerechnet wird, weil es auch den Jazz drin hat, weil es bis in die Popmusik geht oder sogar in den House- und die Elektromusik, wie du gesagt hast. Wie findet das alles zusammen und wie könnte man ihn da verorten?
Ja, diese Vielfältigkeit und ich würde vielleicht vor allem diese Offenheit, die möglicherweise am ehesten noch so mit dem Gestus und mit der Attitüde eines Jazzmusikers zu vergleichen ist, dass er diese improvisatorische Momente konsequent auch in seiner Arbeit und auch in der Art, wie er komponiert hat und in der Art, wie er dann die Sachen aufgeführt hat, dass das der große Unterschied ist zu Steve Reich und Philip Glass. Dort ist alles exakt vorgegeben, während bei ihm haben wir oft den Fall, dass er eine, wie er es selbst nannte, organische Struktur, einen organischen Prozess anstrebte, was bedeutet, er hat bestimmte Dinge aufgeschrieben, bestimmte Grundmotive aufgeschrieben und hat dann aber seinen Musikern die Möglichkeit gegeben, ich gebe hier grobe Phrasen vor, grobe Zeitparameter, ihr müsst es aber selbst gestalten. Und er hat auch manchmal in die Partitur hineingeschrieben, sie sollen eigene Patterns entwickeln, also auch noch zusätzliche zu denen, die er in dieser, wir nennen das jetzt mal, offenen Partitur angelegt hat.
Ganz konkret bei uns, bei Lucerne Festival Forward, da klingt als Hauptwerk von Eastman in einer Late Night Feminine, also ein Ensemble-Stück aus dem Jahr 1974, relativ früh aus seiner frühen Phase und mit 70 Minuten Spieldauer eines der längsten oder das längste überlieferte Werk von Eastman. Ist das so ein Beispiel für Groove, offene Form, gleichzeitig minimalistisch? Was passiert dort?
Genau, das ist also eines seiner bekanntesten Werke, ein Hauptwerk, kann man wirklich sagen. Genau das, was du gerade eben gesagt hast, passiert dort. Feminin ist ein Stück für eine offene Besetzung. Wichtig ist, dass Klavier und Vibraphon dabei sind. Und Eastman hat zusätzlich vorgeschrieben, dass es ein Schlittenglöckchen im Instrumentarium geben soll. Das fand ich eines der tollsten Erlebnisse, als ich in München dann die Aufführung dort gehört habe von dem Ensemble der Münchner Philharmoniker. Die haben das so gelöst, die sind mit Handglöckchen einzeln auf die Bühne gekommen und haben dann die Glöckchen an das Publikum weitergegeben. Und das Publikum sollte dann permanent während der Spieldauer die Musik mit den Handglöckchen machen. Dann erst begann das Stück und das fängt dann mit einem Instrument an. Das spielt das Haupt- und Grundmotiv. Und so nach und nach entwickelt sich dann eine unglaublich tolle musikalische, schön klingende Musik, die sich steigert. Und wo ich dann irgendwann auch das Gefühl gehabt habe, man ist in einer zeitlosen Situation, es ist hypnotisch, es hat einen Sog entwickelt, einen Rausch, man war wie in Trance. Und das hat uns dann zu der Idee gebracht, wir wollen eigentlich auch so dieses Setting dieses Stücks irgendwo im Konzertsaal verwirklichen und haben deswegen die Musiker und das Publikum zusammen auf der Konzertsaalbühne platziert, um diese Nähe zu schaffen. Was man auch von der 74er Aufführung weiß, dass Julius Eastman eine Suppe vorbereitet hatte und hat dann auch während der Aufführung diese Suppe serviert und die haben das gegessen, das kann man alles dort nachhören. Er hat auch andere Geräusche zugelassen. Das heißt, es hat eigentlich so eine Form eines Happenings, eines Rituals. Und wir haben jetzt diese Chance, in dem wunderbaren Konzertsaal mit dieser wunderbaren Akustik auf der Bühne mit dem Publikum und den Musikern so ein feminin Ritual zu erleben.
Wenn du die Suppe erwähnst, die muss ich natürlich auslöffeln. Was denkst du, wenn man diese Suppe macht und sagt, das hat einen Happening-Charakter, ist das eine Form, um das Ernsthafte der Aufführung eher aufzubrechen? Oder ist das so ein Versuch, die reine Musik in der Art Gesamtkunstwerk eher zu erweitern? Das klingt für mich eher fast, als wollte man so ein bisschen das von dem Ernst der Kunstbühne wegnehmen in einen geselligen Raum und vielleicht auch ja eben nicht in das Ritualhafte, sondern in das Soziale überführen.
Durchaus, Malte, sehe ich genauso. Das Zusammensein erinnert wirklich daran, dass es eher um eine soziale Plastik, um mit Boys zu sprechen, geht, als um ein Konzertritual.
Ein letztes noch. Du sagst, dass es bei Feminine eine offene Partitur gibt, also eine mit durchaus impositorischen, aleatorischen Elementen, aber doch ein notiertes Werk. Zum Eröffnungskonzert von Lucerne Festival Forward klingt ja ein zweites Stück von Julius Eastman, das Vorspiel, das Prelude to the Holy Presence of Joan d'Arc. Und es stammt eben nicht aus den frühen oder mittleren Jahren, sondern aus den späten Jahren und scheint mir ein bisschen diese dann prekäre Lebens- und Schaffenssituation zu spiegeln. Denn das ist ein Werk, so habe ich gelesen, von dem es eben eigentlich kein überliefertes Notenmaterial gibt, sondern nur in Form einer Tonaufnahme das Stück überhaupt zu uns gekommen ist. Kannst du da zu diesem abenteuerlichen Überlieferungsprozess noch etwas sagen?
Ja, das ist richtig. Er hat zunächst eine Komposition geschrieben. Da gibt es auch den Beginn einer Partitur für Streicher. Und das heißt The Holy Presence of Jeanne d'Arc. Und das war zu Beginn der 80er Jahre. Als es dann dazu ging, das Stück The Holy Presence of Jeanne d'Arc aufzunehmen und er im Studio war, hat er selber ein Prelude-Gesang-Solo aufgenommen.
John, speak, boldly speak, speak, boldly speak.
Und diese Gesang-Solo-Aufnahme, die kann man dann sehr gut transkribieren und die wird jetzt auch regelmäßig gesungen. Ich habe es dann in München mit der großartigen Sophia Jörnberg gehört. Und weil wir mit Sophia Jörnberg im ersten Konzert ja auch Fausto Romitelli, An Index of Metals, aufführen, habe ich sie gefragt, ob sie nicht sozusagen als Prälude vor unserer Romitelli-Aufführung noch dieses Prelude to the Holy Presence of Jeanne d'Arc spielt. Und macht sie sehr gerne. Ich finde, das ist einer der stärksten Stücke von Julius Eastman, weil es wieder einen unglaublichen Sog entwickelt durch die Wiederholungen, unglaublich eigentlich wirklich ganz einfaches Notenmaterial und steht und fällt, wie man das als Sängerin oder als Sänger aufführt. Ich freue mich sehr auf diesen Abend mit Sophia Jörnberg und dem Frühlied To the Holy Presence of Jeanne d'Arc.
Wunderbar, dann haben wir dieses Mal bei Lucerne Festival Forward einmal mehr wirklich eine Entdeckung zu machen. Werke, die wir nicht kennen, Musik, die vielleicht auch etwas ungewohnt und zwischen den Stühlen sitzt. Zum Schluss noch ein schönes Zitat über Feminine von dem Master Julius Eastman selbst. Er schreibt, das Ende klingt, als würden die Engel den Himmel öffnen. Sollten wir Euphorie sagen, wenn das keinen Appetit macht. Vielen Dank, Marc.